Er hätte nötig, sich bei mir zu entschuldigen für den Mist, den er da losgetreten hat mit den Unterschriften von allen drei Geschäftsführern. Er hat meiner Meinung nach mindestens grob fahrlässig die Politik, die Gremien, die Presse völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Und da müsste er mal das bekennen, dazu stehen und dann müsste er sich entschuldigen.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
In der sogenannten Klüngel-Affäre um den Flugplatz Hangela überschlagen sich die Ereignisse. In der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke hat SWB-Chef Olaf Hermes seinen Rücktritt angekündigt. Die Vertrauensbasis zu Oberbürgermeister Guido Deus und Landrat Sebastian Schuster sei zerstört.
Das ist schon starker Tobak und da braucht es eine Vertrauensbasis und die ist nicht mehr gegeben. Und da stelle ich mir als Geschäftsführer die Frage, wie gut bin ich in dem Moment noch als Geschäftsführer in einem Misstrauensverhältnis und wie gut bin ich für die SWB? Und beides muss ich mit negativ konstatieren und habe dann aus Verantwortungsbewusstsein auch die Konsequenzen zu ziehen.
Unter diesen Umständen könne er das Unternehmen nicht mehr erfolgreich weiterführen. Bei mir ist der Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster. Herzlich willkommen.
Hallo.
Können Sie diesen drastischen Schritt nachvollziehen?
Also das ist gestern sehr, sehr überraschend für mich auch gekommen. Und ich hatte zwar gehört, dass entgegen den ursprünglichen Plänen das mit der Befassung im Aufsichtsrat nach vorne gezogen worden sein soll und dass diese außerordentliche Sitzung ansteht. Aber was da jetzt herausgekommen ist, das hat uns oder mich auch unvorbereitet getroffen. Vor allem kenne ich diesen Compliance-Bericht nicht. Ich weiß nicht, was da drin steht und war ja selber in der Sitzung auch nicht dabei. Ich habe zwar jetzt die Presseberichterstattung mitbekommen, aber ansonsten kenne ich keine Einzelheiten.
Um alle nochmal so auf den gleichen Stand zu bringen, fassen wir die Geschichte der sogenannten Flugplatzaffäre einfach nochmal zusammen.
In Hangela soll ein Grundstück mit Flugzeugwerft verkauft werden. Die Stadtwerke, die am Flughafen beteiligt sind, erwägen, dieses Grundstück zu kaufen. Doch Bonns Oberbürgermeister Guido Deus und sein Co-Dezernent Christian Siegberg, beide von der CDU, sind absolut dagegen. Sie setzen die SWB massiv unter Druck, ihr Ankaufsrecht nicht wahrzunehmen. Die Stadtwerke sind sauer und verbitten sich diese Einmischung. Dann kommt heraus, es gibt einen weiteren Interessenten an dem Grundstück, Busunternehmer Eberhard Penz, der viel Geld für den Wahlkampf von Guido Deus gespendet hat. Auch Landrat Sebastian Schuster, ebenfalls CDU, mischt sich da persönlich ein, nachdem er sich mit Parteispender Penz getroffen hat. Am Telefon drängt er die Stadtwerke vom Grundstückskauf abzusehen. Die Frage, die im Raum steht, wollten die drei CDU-Männer Deus, Siegberg und Landrat Schuster einem Parteispender einen Gefallen tun, damit er das Grundstück bekommt? Das ist die zentrale Frage dieser Affäre.
Dann stelle ich diese zentrale Frage einfach nochmal. Wollten Sie mit Ihrer Einmischung einen großen Parteispender einen Gefallen tun?
Überhaupt nicht. Ich habe Herrn Penz ein einziges Mal kennengelernt. Das war an dem 23. Mai hier an dem Tisch, an dem wir jetzt sitzen. Da gab es diesen Termin, an dem auch Herr Siegberg teilgenommen hat, aber auch die beiden Geschäftsführer. Und da hat Herr Penz sein generelles Interesse an dem Grundstück bekundet, dass die Eigentümer Verkaufsabsichten hatten. Das war der Gesellschaft seit dem 4. Dezember 2024 bekannt. Gleichwohl hatte sich niemand dafür interessiert und auch niemand geklärt, wie die rechtliche Ausgestaltung ist. Das stellte sich auch in dem Gespräch Ende Mai hier so heraus. Für mich war damit klar, für die Geschäftsführung der Auftrag verbunden, das mal zu klären, nach den Notarverträgen zu gucken, ins Grundbuch zu gucken und so weiter. Es wusste zu dem Zeitpunkt keiner, über was wir reden. Und dann bekam ich von der Geschäftsführung Anfang September eine E-Mail. Es sei doch völlig anders juristisch wie bisher angenommen. Es ginge nicht um ein Vorkaufsrecht, sondern es würde gehen um ein Ankaufsrecht. Da hat ja der große Ethiker da von Köln, der hat ja gemeint, das wäre, er hat gesagt, es wäre natürlich misslich, dass der Begriff vertauscht worden ist, der da vertauscht worden ist. Aber wenn das wesensgleich wäre, wäre das zu vernachlässigen. Das ist hier, wenn man natürlich sagt, das ist alles im weitesten Sinne Grundstück, dann ist das wesensgleich. Aber wir reden hier über ein Vorkaufsrecht oder ein Ankaufsrecht. Und ein Vorkaufsrecht, das sind immer drei Parteien. Nämlich, du hast eine vertragsschließende Parteien, zwei, und dann hast du den Vorkaufsberechtigten, der dann gefragt wird vom Notar, willst du das Vorkaufsrecht ausüben oder nicht? Und dann tritt derjenige, der das Vorkaufsrecht ausüben will, der tritt ohne Wenn und Aber in den bereits geschlossenen Vertrag ein. Ohne Wenn und Aber, zack. Mhm. So, bei einem Ankaufsrecht, da hast du immer nur zwei. Und da hat dann der Ankaufsberechtigte, in dem Fall der Flughafen, zu entscheiden, ob er das ausübt oder nicht. Und dadurch, dass das dann an den Flughafen herangetragen worden ist, ich glaube 13., 14., 10., wurde diese Zwei-Monats-Frist in Gang gesetzt. Und dann hatte in der Frist von zwei Monaten der Flughafen zu entscheiden, ob dieses Ankaufsrecht ausgeübt wird oder nicht. Und das Ankaufsrecht heißt nicht zwingend, dass dann schon ein Vertrag zustande kommt.
Genau.
Sondern dann wird dieser Gang, wird das über das Ermittlung des Gutachtens, der Verkehrswert wird ermittelt und dann kann am langen Ende nach sechs Monaten ein Kaufvertrag herauskommen oder nicht.
Und genau deswegen fragen sich ja alle, warum waren Sie denn dann auch noch dagegen? Welchen Schaden haben Sie denn befürchtet?
Weil es eine Reihe von ungeklärten Fragen gab, denen man seriöserweise nachgehen sollte und müsste. Die waren bis zu der entscheidenden Sitzung am 12.12. nicht geklärt. Und eine ganz entscheidende juristische Frage befand sich in der Klärung und durch die gutachterliche Stellungnahme einer sehr renommierten Bonner Anwaltskanzlei kam um 11.38 Uhr quasi per Mail in die laufende Sitzung hinein die Bestätigung meiner Rechtsauffassung, dass es da Risiken gibt, nämlich bei der Frage, ob das auf dem Grundstück stehende Werftgebäude, ob das ein sogenannter fester Bestandteil ist, der zum Grundstück dazugehört, nach Paragraphen 94, 95 BGB oder nicht.
Aber nochmal ganz konkret, welchen Schaden, also in Summe, wie Euro, haben Sie befürchtet? Weil, wie gesagt, das Ankaufsrecht hätte ja erst einmal diese Prüfung ausgelöst.
Nein, A war es so.
Also ganz kurz, im Compliance-Bericht steht, Fachleute sagen, auch der Compliance-Bericht sagt, der maximale Schaden wären 5.000 Euro gewesen, nämlich das Gutachten.
Also mehr nochmal, nicht. Herr Groß, zu dem Compliance-Bericht möchte ich auch eigentlich nichts sagen. Ich will nur sagen, dass ein solches Verfahren meiner Meinung nach gegen verfassungsrechtliche Garantien verstößt. Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, dass ich als junger Anwalt am 14.09.1987, da war ich gerade zwei Jahre Anwalt, eine Verfassungsbeschwerde gewonnen habe gegen das Landgericht Bonn, weil wir der Auffassung waren, dass unsere Mandanten, vertreten durch meine Kanzlei, das verfassungsrechtlich garantierte Recht des rechtlichen Gehörs verweigert worden war.
Und das hat damals schon mitgeschwungen? Also diese Nein. Erfahrung von 87?
So ist das.
Hat Nein, mitgeschwungen.
Jetzt bei dem Compliance-Verfahren. Wir sind zu keinem Zeitpunkt gefragt worden zu dem Verfahren. Uns ist zu keinem Zeitpunkt rechtliches Gehör gewährt worden, weder mir noch der Kreisdirektorin, noch dem Herrn Buraul, noch dem Herrn Dr. Sarikaya. Das ist alles an uns vorbei gemacht worden und das halte ich für einen gravierenden Verstoß gegen tragende Grundsätze unseres Rechtsstaates und deshalb, was soll ich jetzt zu dem Compliance-Bericht sagen, aber, den ich nicht kenne?
Nee, aber wie gesagt, wir reden über ein vergleichsweise kleines Grundstück, über einen offensichtlich relativ kleinen Schaden. Erklären Sie mir
das mal ganz kurz. Es hat einen Wert, wenn das Werftgebäude dazugehört und da gehe ich nach den Feststellungen der Anwaltskanzlei aus, reden wir für über 1 Million.
800.000 Euro hieß es.
Ja, da nochmal, jetzt warten wir doch mal ab, was da
rauskommt. Aber selbst wenn es 10 Millionen wäre.
Ja, das kann der Flughafen möglicherweise gar nicht bezahlen. Ja,
aber erklären Sie mir doch nochmal, warum Sie sich persönlich wirklich mit aller Kraft zusammen mit OB, zusammen mit seinem Co-Dezernenten dafür eingesetzt haben, dass die Stadtwerke dieses Grundstück bloß nicht kaufen.
Nochmal, Sie sind völlig verkehrt. Es geht nicht um den Kauf durch die Stadtwerke. Es geht
bloß nicht die Chance bekommen, dem Ankaufsrecht als erstes zuzuschlagen.
Nein, nicht die Stadtwerke. Der Flughafen hat das
Ankaufsrecht. An denen die Stadtwerke beteiligt sind.
Ja, ist der Rhein-Sieg-Kreis ja auch. Nochmal, das Ankaufsrecht hat der Flughafen. Und wenn ein Kaufvertrag zustande kommt, kommt der Kaufvertrag zwischen den Eigentümern und dem Flughafen zustande. Mhm. Und nicht mit den Stadtwerken.
In diesem Compliance-Bericht steht unter anderem, im Vorfeld der Entscheidung habe es ungewöhnliche Handlungen von Gesprächen gegeben auf Leitungsebene sowie der ausdrückliche Versuch, Einfluss auf das konkrete Abstimmungsverhalten zu nehmen. Ist das üblich aus Ihrer Sicht?
Nochmal, nicht von meiner Seite aus. ich weiß nicht, Sie haben mich ja eben gefragt, was mich da umgetrieben hat. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich 30 Jahre selbstständiger Rechtsanwalt war. Und dieses Engagement, dieses Eintreten für Recht und Ordnung, wo ich mehrfach in meinem Leben ein Eid drauf abgelegt habe, nicht nur als Anwalt, sondern auch als Landrat, das hat mich dazu bewogen, mich hier einzusetzen und zu sagen, das kann nicht sein, dass die Gremien am 12.12. über eine Sache abstimmen müssen oder sollen. Die wussten überhaupt nicht, über was sie abstimmen, weil während der Sitzung erst das Gutachten kam, dass das Werftgebäude, das auf dem Grundstück steht, dass das dazugehört. Ich weiß gar nicht, was der Sachverständige jetzt ermitteln soll.
Aber
was ist denn jetzt der Kaufgegenstand, der angestrebt wird?
Aber welchen sachlichen Grund hat es denn gegeben, dass Sie sich wirklich persönlich auf allerhöchster Ebene so intensiv mit diesem Grundstück befasst haben? Machen Sie das bei anderen Themen auch?
Ja, sicher. Dafür bin ich Landrat. Dafür habe ich eine Verantwortung der 10 größten Kommunen in Deutschland. Da setze ich mich für so Sachen ein.
Egal wie groß und oder wie klein im Falle ein solches Thema.
Ich habe mich über die Maßen 11 Jahre lang für den Flughafen eingesetzt. Ich war viele Jahre Aufsichtsratsvorsitzender. Ich war 11 Jahre in den Gremien. Es gab ein Riesenproblem mit dem Pachtvertrag, der nicht verlängert wurde von der BIMA auf eine bestimmte Dauer. Da drohte zeitweilig eine bilanzielle Überschuldung des Flughafens. Der ist nämlich nicht auf Rosen gebettet. Und da habe ich mich 11 Jahre lang sehr eingesetzt. Ich bin ja dann jetzt Anfang Dezember aus den Gremien ausgeschieden, weil ich mich um andere Sachen kümmern muss. Aber ich habe mich immer für das Wohl und Wehe des Flughafens eingesetzt.
Hermes hat gestern in der Aufsichtsratssitzung gesagt, er fühle sich von Ihnen und der Stadtspitze in Bonn verarscht. Wenn Sie sich in ihn hineinversetzen, hätten Sie das gleiche Gefühl?
Also wir kommen zu einem Punkt, lieber Volker Groß, der mal klargestellt werden muss. Verarscht hat, schlechter Begriff, aber auf den Arm genommen fühlen muss man sich durch die Stadtwerke. Wenn man sich das Schreiben mal anguckt, mit dem die Stadtwerke am 15.12. das Compliance-Verfahren eingeleitet haben, was dann ja nochmal erneuert werden mussten, weil die Stadtwerke den falschen Adressatenkreis erwischt hatte. Da steht 5-mal drin Vorkaufsrecht. Und es steht die wahrheitswidrige Behauptung drin, dass durch diese Entscheidung ein außenstehender Dritter unmittelbar hätte bevorteilt werden können oder sollen. Das ist wahrheitswidrig, das stimmt nicht. Das wäre rein theoretisch nur bei einem Vorkaufsrecht möglich gewesen. Es war zu keinem Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht. Jetzt komme ich zu dem nächsten. In der Vorlage für den 12.12. steht 15-mal Ankaufsrecht. Das steht als Tagesordnungspunkt dann im Fließtext und im Beschlussvorschlag steht Ankaufsrecht. Und an dieser Sitzung hat der Vertreter der Stadtwerke teilgenommen, an dem Freitag, wie man dann tagelang dahinter nach immer noch von Vorkaufsrecht durch diese falsche Darstellung und wahrheitswidrige Formulierung in diesen Unterlagen, die leider nicht auftaucht in dem Compliance-Bericht und auch nicht in dem Bericht des Prüfungsamtes. Und darüber hinaus steht der gleiche Fehler ja auch noch in der Pressemitteilung vom 18. Dezember. Und da muss man sich wirklich fragen, wie können denn drei gut bezahlte Geschäftsführer, alle drei, wie können die am 19.12. so ein Schreiben unterschreiben, wo wahrheitswidrige Sachen drinsteht. Das stimmt
da haben Sie nicht. Auch, da haben Sie, glaube ich, auch inhaltlich völlig recht. Die Frage ist nur, das Ankaufsrecht, haben wir ja schon herausgearbeitet, ist ja durchaus ein schwächeres als das Vorkaufsrecht. Wie konnte es aus Ihrer Sicht dennoch so dazu kommen, dass es atmosphärisch für nochmal ein vergleichsweise unwichtiges Grundstück derart eskaliert?
Das kann ich Ihnen auch erklären. Ich hatte ja gesagt, dass durch die Mitteilung der Eigentümer 13., 14. Oktober die Zwei-Monats-Frist ausgeübt worden ist. Und dann ist da zu lange nichts passiert. Ich habe mehrfach in der Korrespondenz darum gebeten, die Geschäftsführung sich auszutauschen mit den Gesellschaftern, zu klären, was da beabsichtigt ist. Es sollten Hausaufgaben erledigt werden, es sollte ein Katalog von Fragen, auch die von meinem Beteiligungsmanagement gestellt worden sind, das sollte bearbeitet und geklärt werden. Das ist nicht passiert. Und dann ist es immer weiter eskaliert. Dann war es Ende dieser Zwei-Monats-Frist. Dann gab es ja die Einladung zum 1. Dezember zu einer Gremiensitzung. Die konnte nicht stattfinden, weil nicht ordnungsgemäß eingeladen war, weil die Leute, die neu reingekommen waren, nach der Kommunalwahl nicht eingeladen worden. Deshalb war diese Veranstaltung nicht beschlussfähig. Deshalb war das dann ein Kaffeekränzchen. Dann wurde ja beschlossen, es gibt ein Umlaufverfahren. Dem Umlaufverfahren hat der Vertreter der Stadtwerke schriftlich widersprochen mit der Begründung, es müssten noch Fragen geklärt werden zwischen den Stadtwerken und der Beteiligungsgesellschaft Abteilung in Bonn. meiner Meinung nach ist das nicht geschehen. Dann hat er widersprochen und deshalb kam es dann an dem Freitag, 12.12., zu dieser Sitzung. Fristablauf war an dem Montag. So, jetzt brauchen Sie mich ja nicht nochmal fragen, warum war der Druck darin? Der Druck war deshalb darin, weil die Hausaufgaben nicht erledigt worden war und es drohte, die Frist abzulaufen und dann wäre allein wegen Fristablauf das Geschäft vorbei gewesen. So, da kam der Druck raus.
Ja. Das heißt, Sie haben das ja gerade eben auch schon angedeutet, nicht mit dem Wort verarscht, aber eben anders. Was haben die Stadtwerke denn falsch gemacht aus Ihrer Sicht?
Die Stadtwerke haben gar nichts falsch gemacht. Die Stadtwerke haben nur durch diese falsche Einschätzung in juristischer Hinsicht, haben die, nachdem der Beschluss gefasst war, und ich bin ja Fußballer, wenn das Spiel 3-1 steht und es wird abgepfiffen, hat er eine verloren. Und genauso war für mich das auch in dem Moment rum, wo uns nach der Sitzung der Geschäftsführer mitgeteilt hat, so und so war das Abstimmungsergebnis und wir haben gegenüber den Eigentümern noch am Freitag, dem 12.12., das Ankaufsrecht ausgeübt und dann war in dem Moment war für mich die Sache rum. Und der Vorwurf gegen die Stadtwerke geht nur dahin, dass in Kenntnis der anderen juristischen Situation Ankaufsrecht versus Vorkaufsrecht, dass man mit einer solchen falschen Begründung und Wortwahl und Begriffswahl ein Compliance-Verfahren eingeleitet hat.
Sowohl der Rechnungsprüfungsbericht als auch der Compliance-Bericht sieht das anders. Beide attestieren den Stadtwerken, hier genau richtig gehandelt zu haben. Also dieses Compliance-Verfahren sei korrekt gewesen, dass man das eingeleitet haben. Dazu hätten sie die absolute Berechtigung gehabt. Dazu hat Olaf Hermes gestern Folgendes gesagt.
Ich möchte einfach nur, dass begriffen wird, dass wir hier nichts falsch gemacht haben, dass man solche Spenden gar nicht erst annimmt, dass man solche Handlungsvorgaben nicht äußert, dass man uns Unternehmer unternehmerisch arbeiten lässt im Sinne der sinnvollen Strategie. Und das ist nicht eingehalten worden und das ist ein Problem.
Sehen Sie das Problem auch?
Ich sehe dieses Problem möglicherweise für Bonn, aber dieses Problem sehe ich nicht für den Rhein-Sieg-Kreis. Wir haben mit dem Busunternehmer keinerlei geschäftliche Verbindung und der ist kein Auftragnehmer. Wir haben überhaupt, also ich kenne ihn persönlich nur aus diesem einen Termin. Ich weiß.
Naja, aber Sie saßen ja mit ihm zusammen tatsächlich.
Ja, Sie glauben gar nicht, mit wie viel 100 oder 1000 Leuten ich jedes Jahr zusammensetze. Es gibt so viele Investoren und Interessenten. Das ist doch meine Aufgabe.
Aber da kommen wir auch gleich
nochmal. Als Landrat. Aber nochmal, ich nach meiner Kenntnis hat die CDU des Rhein-Sieg-Kreises keine Spenden bekommen. Das steht auch nie zur Debatte. Und ich habe ja auch zwei Wahlkämpfe gehabt, 2020 und 2025. Ich kenne die Konten der CDU nicht, ich kenne aber meine eigenen Wahlkampfkonten. Da hat der Inhaber von Univers zu keinem Zeitpunkt was gespendet. Und deshalb kann ich sagen, ich habe überhaupt keine Veranlassung gehabt, den Inhaber von Univers-Reisen irgendwo protegieren zu wollen. Überhaupt nicht.
Der SWB-Chef hat gestern gesagt, es gebe keinerlei Einsicht bei Oberbürgermeister und Landrat, dass sie auch nur irgendetwas falsch gemacht hätten. Wo sehen Sie denn rückblickend in dieser Causa Fehler bei sich?
Ich habe das auch schon mehrfach jetzt in politischen Gremien gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Fehler, weil ich nicht derjenige war, der dieses Geschäft in irgendeiner Weise zu bearbeiten hatte. Ich habe es begleitet, ich habe es kritisch begleitet, aber ich habe auch mehrfach die Aufforderung an die Geschäftsführung gerichtet, das und das zu klären. Das hätte doch längst abgeräumt werden müssen. Man hätte doch unter den Gesellschaftern eine Klärung herbeiführen müssen. Dann steht hier immer wieder die Strategie. Ja, es war zweimal lapidar am 4.12. und Anfang Juli die Rede von einer Strategie, dass dieses Grundstück aus strategischen Gründen wichtig sein könnte. Das will ich ja nicht ausschließen. Es hat aber nie mehr einer dargelegt. Das haben wir nie verschriftlicht bekommen. Es gibt in keiner Unterlage, vielleicht zum Schluss hin möglicherweise, jetzt zum 12.12., da war ja bei raus aus den Gremien, aber am 4. Dezember und Anfang Juli 25 gab es keinerlei Aussagen, warum dieses Grundstück strategisch wichtig sein soll.
Das Paradoxe in der ganzen Geschichte ist, wenn man von außen drauf guckt, dass sowohl der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes in Bonn als auch der Compliance-Bericht ganz klare Fehler sehen, bei Deus, bei Siegberg und auch bei Ihnen. Aber Hermes schmeißt hin, ist das gerecht?
Dann sagen Sie mir doch mal, wo der Fehler ist. Ich kenne den.
Es ist die, und zwar ist das die unzulässige Einflussnahme, die Versuche, Einfluss zu nehmen, die das Versuche, auf die Stadtwerke einzuwirken, durch vor allem auch Telefonate, auch von ihm persönlich im Übrigen, von diesem Ankaufsrecht abzusehen.
Aber das ist doch lächerlich. Also das ist wirklich Quatsch. Also ich habe ein Telefonat am 10.12. abends aus dem Auto raus in Bonn geführt mit Herrn Hermes. und versucht, ihm das nahezubringen. Da hat er wortwörtlich zu mir gesagt.
Warum nicht in Gremien? Warum machen Sie das persönlich als Landrat mit der Macht, die Sie auch haben?
Ich bin nicht in Gremien mehr drin gewesen. Ich hatte keine Gremien. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ich bin jetzt nach der Wahl bei der Neubesetzung der Gremien ausgeschieden aus den Gremien des Flughafens, weil ich das 11 Jahre gemacht hatte. Dann habe ich, es gab also auch Grund, das hat ja auch was mit dem zeitlichen Ablauf zu tun, dass es keine Gremiensitzung gab. Bei der Veranstaltung am 1. Dezember, wo von den Stadtwerken keiner war, ist ja auch bezeichnend, da war ich noch dabei, weil ich da noch da dazugehörte. Das war dann das Kaffeekränzchen, weil es nicht beschlussfähig war. Und dann ist das die Tage bis zum 12.12. immer weiter eskaliert. Dann habe ich den Herrn Hermes aus Bonn raus eine halbe Stunde lang, 7:30 bis 8, weil wir CDU-Vorstandssitzung angerufen und habe gesagt, Olaf, guck dir das bitte nochmal ganz genau an. Das sind die und die Sachen, die wir kritisch sehen, die müssen geklärt werden. Und da hat er zu mir gesagt, ja Sebastian, der Flughafen ist die unwichtigste Beteiligung, die die Stadtwerke hat. Hat er wortwörtlich gesagt. Und dass er dann jetzt möglicherweise über die unwichtigste Beteiligung stolpert und zu Fall kommt, das hat er sich bei dem Telefonat wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt. So, und
aber haben Sie ihn gebeten, da einfach nochmal genauer drauf zu gucken, oder haben Sie ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass das Ankaufsrecht ausgeübt wird?
Das habe ich nicht gesagt und ich kann es sogar auch beweisen, weil ich bin so mit ihm auseinandergegangen und da hat er gesagt, ja Sebastian, wir werden jetzt dem schriftlichen Umlaufverfahren widersprechen. Das wird dadurch gestoppt und deshalb muss es dann einen Sondertermin geben für die Gremien. Das war Mittwochabend. Am Donnerstagmittag schreibt in der E-Mail, die habe ich auch, kann ich auch zeigen, liegt hier vor, schreibt der Vertreter der Stadtwerke, man würde, weil noch Sachen zu klären wären, bilateral, aber nicht mit dem Rhein-Sieg-Kreis, bilateral in Bonn zwischen den Stadtwerken und dem Beteiligungsmanagement der Stadt Bonn wären noch offene Fragen zu klären. Deshalb würde es dann zu dem Sondertermin kommen an dem Freitag und dann würde man das diskutieren, beraten. So war ich mit Hermes verblieben und so ist es gekommen. Ich wusste bis Freitag Nachmittag wusste ich überhaupt nicht, wie die Bonner abstimmen würden. Ich wusste es nicht.
Das heißt, da gab es auch nie ein Gespräch mit Guido Deus beispielsweise an der
Nein.
Stelle.
Nein.
Gehen wir mal so ein paar Stationen dieser Affäre einfach nochmal durch, die auch gerade schon angesprochen worden sind. Im Mai letzten Jahres hat Co-Dezernent Christian Siegberg ein Gespräch organisiert mit Eberhard Penz und Ihnen. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Gespräch hat stattgefunden. Worum ging es genau in diesem Gespräch?
Sage ich gerne nochmal. Es ging um ein generelles Interesse von Herrn Penz, dieses Grundstück zu erwerben. Und das halte ich auch jetzt nicht für überraschend und verwerflich. Ich habe gesagt, in der Sitzung der Gremien am 4. Dezember 2024 war schon bekannt, dass die Eigentümer, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube Altersgründen, beabsichtigten, das Grundstück zu verkaufen. Und da gab es schon im Dezember 2024 gab es Interessenten, das ist doch klar. Und es wird wahrscheinlich auch in der Folgezeit noch mehrere Interessenten gegeben.
Das heißt, Sie wussten in diesem Gespräch auch schon von mehreren Interessenten?
Nein, wusste ich nicht.
Das heißt, Sie fanden die Idee, dass Penz das Grundstück kauft, grundsätzlich erstmal nicht verwerflich?
Ja, ich kannte den
Haben
Penz
Haben Sie das
nicht.
Begrüßt? Dass er
Nein, ich habe das zur Kenntnis genommen und der Auftritt hier von ihm, der war jetzt nicht so erfreulich.
Warum nicht?
Ja, weil er eine Art und eine Sachen an den Tag gelegt hat, die wir alle, die hier waren, außer ihm, für sehr problematisch empfunden haben.
Inwiefern hat er versucht, sie unter Druck zu setzen?
Nein, aber vom Auftreten her wollte er halt sagen, so nach dem Motto, was kostet die Welt? Ich kriege, was ich will. Aber der hat nicht hier unter Druck gesetzt. Ich lasse mich auch nicht unter Druck setzen. Und die beiden Geschäftsführer waren ja dabei. Ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben. Wir empfanden den Auftritt hier als sehr unglücklich. Und dann sind wir ohne Lösung auseinandergegangen. Aber mir war klar, dass die Geschäftsführung würde ihre Aufgaben machen müssen, um juristisch mal klar zu klären, über was reden wir.
Das heißt, Sie haben ihm auch nichts zugesagt?
Nein.
Sie haben auch nichts in Aussicht gestellt, dass Sie sich einsetzen
nein,
würden?
Nein. Deshalb ist ja auch völliger Quatsch, über die Parteispenden mir was davor zu werfen. Der hat hier im Rhein-Sieg-Kreis nicht gespendet. Der hat mit dem Rhein-Sieg-Kreis nichts zu tun. Es gibt überhaupt keine Motivationslage für meine Verwaltung oder auch für mich, ihm was Gutes tun zu wollen. Völliger Quatsch.
Eberhard Penz hat aus diesem Gespräch berichtet, dass Sie der Einzige gewesen seien, der sich um die Arbeitsplätze gesorgt habe und bei Penz nachgehakt habe, ob diese dann auch erhalten würden. Stimmt das?
Ich kenne den Compliance-Bericht. Ich habe ja gesagt, uns ist ja...
Aber haben Sie ganz konkret ihn gefragt, wenn er das Grundstück bekommt und die Werft, werden die Arbeitsplätze dann erhalten? Übernimmt er die?
Also da kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern, was da im Einzelnen besprochen worden ist. Das kann durchaus sein. Es kann aber auch sein, dass diese Frage von den Geschäftsführern gekommen ist. Wir haben uns generell schon darüber unterhalten, wie er sich den Fortbestand der Werft und das insgesamt vorstellen würde. Das war ja auch meine Aufgabe als damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, dass wir ein Interesse daran haben wollten und mussten, dass ein vernünftiger Werftbetrieb sichergestellt bleibt. Und da hängen ja auch einige Arbeitsplätze tatsächlich dran, weil er ja jetzt nicht so ein, er ist ja eigentlich Hobbyflieger. Ne? Mhm. Und das ist schon so, dass da eine Dienstbarkeit im Grundbuch steht, die verpflichtet den Grundstückseigentümer, auf dem Grundstück eine Werft für Flugzeuge zu betreiben. So, und deshalb habe ich wie dann dieser andere Interessent, diese Airline, die in Köln ist, die nach Hangela ausweichen wollte, wie das an uns herangetragen worden ist, auch an dem Freitag, weil ein Gespräch stattgefunden hatte, wo dieser Kölner Unternehmer dann plötzlich auftauchte bei der Geschäftsführung, habe ich sofort begrüßt. Da habe ich eine E-Mail zurückgeschrieben, habe wunderbar, genau das ist die Lösung. Hm. Da war überhaupt kein Fokus auf Herrn Pentz.
Nochmal zurück zu diesem Gespräch. Ja. Wie glauben Sie, hat Eberhard Pentz das Gespräch hier verlassen?
Stinkig, der war völlig...
Das heißt, für ihn war es kein gutes Gespräch.
Nein, das war völlig, das ist aus dem Ruder gelaufen. Also das hätte fast dazu geführt, dass wir den hier rausgeschmissen hätten, das weiß ich noch. Es war für ihn kein gutes Gespräch und aus dem Gespräch konnte er auch nicht mitnehmen, dass ihm da irgendeine Hoffnung gemacht hätte, überhaupt nicht.
Also er ist nicht rausgegangen mit dem Gefühl, da hat sich jemand für mich stark gemacht. Ach, oder
das Gegenteil.
Wird das auch in Zukunft
der Fall sein? Er stand kurz vorm Rausschmiss.
Mhm. Mal 2, 3 Fakten zu Eberhard Pentz und Universe. Das Unternehmen übernimmt rund 20% der Busfahrten der SBB. Jährlicher Umsatz nur mit den Stadtwerken rund 20 Millionen Euro. Christian Siegberg hat gefordert, die Fremdvergabequote bei Buslinien noch zu erhöhen. Mutmaßlicher Nutznießer Eberhard Pentz, der unter anderem auch den Rheinischen Abend bei Pützchens Markt gesponsert hat. Nutznießer hier Christian Siegberg mit seiner privaten Firma. Darf man aus moralischen Gesichtspunkten, wenn so ein enges Geflecht aus persönlichen und geschäftlichen Beziehungen besteht, aus Ihrer Sicht Wahlkampfspenden annehmen, ja oder nein? Was würden Sie sagen?
Also, ich werde mich jetzt nicht en Detail zu dem äußern, was über die Bonner Geschichte in dem Compliance-Bericht angeblich bestehen soll.
Das war auch nicht abstrakt, die Frage. Abstrakt. Das war die Frage, ob Sie, wenn ein solches, angenommen Sie wären involviert, würden Sie persönlich Wahlkampfspenden annehmen, ja oder nein?
Nein, natürlich nicht.
Weil so, das ist moralisch verwerflich.
Das ist verwerflich, das ist gar kein Thema. Und es wäre wahrscheinlich geschickter gewesen, bei der Konstellation, wenn sie eintritt oder auftritt und wenn man das weiß ich ja alles nicht, was da im Hintergrund ist, dann wäre zum Beispiel, ich würde sofort erwarten von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in der Kreisverwaltung oder auch bei den Beteiligungen des Rhein-Sieg-Kreises, dass man sich sofort für befangen erklärt und sich sofort aus dem Geschäft völlig zurückzieht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion für mich.
Nur um das einzuschätzen, Sie sind so lange erfahren, auch in der Kommunalpolitik. Pentz hat seit 2020 mindestens 60.000 Euro an die CDU gespendet. Geben Sie mal eine Einschätzung. Ist das wenig? Ist das normal? Ist das viel? Ist das richtig viel?
Also das ist meiner Meinung nach richtig viel. Vor allem, weil ja ab einer bestimmten Größenordnung, weil ab einer bestimmten Größenordnung das ja berichtspflichtig ist. Das steht ja dann in den Parteispendenberichten der Bundesparteien. Und ich kann Ihnen sagen, dass in meinen 3 Wahlkämpfen, die ich erfolgreich bestritten habe, 2014, 2020 und 2025, ich keinen einzigen Spender, Klammer auf leider, Klammer zu, hatte, der in die Größenordnung gespendet hätte. Weil wir kriegen als Landratskandidaten im Rhein-Sieg-Kreis keinen Euro Zuschuss zu den Wahlkampfkosten. Müssen wir alles selber, entweder selber bezahlen oder akquirieren durch Spenden. In der Größenordnung hat bei mir keiner gespendet.
Das momentan heißeste Indiz für eine unzulässige Begünstigung eines Parteispenders ihrerseits soll ein Telefonat sein zwischen SWB-Chef Olaf Hermes und ihrer Kreisdirektorin Svenja Udelhofen. Herr Hermes hat über dieses Gespräch eine Notiz verfasst. Das Gespräch sei 43 Minuten lang gewesen und Frau Udelhofen habe über einen massiven Streit zwischen ihr und Ihnen berichtet. Unter anderem hätten Sie die Begünstigung von Parteispender Pence eingeräumt. Sie habe sich den Frust über das Vorgehen des Landrats von der Seele geredet, sagt Hermes. Gab es diesen Streit zwischen Ihnen und Frau Udelhofen?
Also wir wohnen hier oder arbeiten hier Tür an Tür. Wir bezeichnen das manchmal aus Spaß als Wohngemeinschaft. Wir diskutieren schon natürlich auch in Sachfragen schon mal kontrovers. Es hat zu keinem Zeitpunkt da einen Streit gegeben. Und nochmal aus dem, was ich bisher gesagt und geantwortet habe, ergibt sich doch, dass ich überhaupt keine Motivation, überhaupt keine Veranlassung hatte, mich, warum auch immer, für den Herrn Pence einzusetzen. Vor allem, weil er kein Spender war für Parteispenden der CDU im Rhein-Sieg-Kreis. Das steht fest, das ist eindeutig. Welche Motivationslage hätte ich denn haben sollen? Ich will aber nochmal sagen, wirklich, da wird mit einem Vermerk hantiert, den keiner kennt. Dann sollen die dir doch mal vorlegen. Und das ist doch, wenn ich 2 Monate nach so einem Telefonat, das wohl stattgefunden zu haben scheint, mit so einem Vermerk um die Ecke kommt und dann jetzt auch noch im Nachklapp behaupte, ich hätte einen Co-Geschäftsführer davon informiert. Und das wird von dem Compliance-Anwalt, also nochmal, ich kann nur nochmal sagen, das ist der Verteidiger, der ist ja bekannt, der Kollege aus Köln, dass er hauptsächlich Strafverteidigungen macht. Er soll Uli Hoeneß verteidigt haben, er soll in Cum-Ex-Verfahren, der weiß ganz genau, was das Rechtliche gehört. Und den möchte ich gerne bei Gericht erleben. Ich habe das 30 Jahre gemacht. Den möchte ich mal bei Gericht erheben, wenn ihm das Rechtliche erleben, wenn er ihm als Verteidiger das rechtliche Gehör verweigert wird. Da würde der auf die Barrikaden gehen und würde möglicherweise, wenn er clever genug ist, genauso eine erfolgreiche Verfassungsbeschwerde machen wie ich.
Das heißt, Olaf Hermes hat eine Lüge zu Protokoll gegeben?
Zu dem Telefonat?
Ja.
Gehe ich von aus. Das sieht die Kreisdirektorin auch so.
Die ja das all bestreitet.
Ja, natürlich.
Was würde der Rückzug von Olaf Hermes, der nach wie vor akut ist, für Sie und die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken bedeuten?
Also, es ist, er hat sich das doch alles selber zuzuschreiben. Ich zitiere nochmal oder verweise nochmal auf die beiden Schreiben, die wir hier vor uns liegen haben, die Sie auch gerne einsehen können. Das ganze Drama ist doch durch diese wahrheitswidrige Einleitung, entstellende Darstellung in dem Informationsschreiben an die Aufsichtsratmitglieder entstanden. Ich komme viel rum. Ich treffe jetzt auch aktuell in meiner Funktion als Vorsitzender von Köln-Bonn-Region e.V. Ich treffe viele Vorstandsvorsitzende von Energieunternehmen. Ich werde keine Namen nennen. Und wenn du die darauf ansprichst oder sie sprechen mich an, ich hatte ja gerade einen runden Geburtstag, da waren die auch dann da, da schütteln die nur den Kopf. Wer kommt denn auf die Idee, bei so einer schwachen Beweislage, wie das jetzt ja in beiden Berichten rauskommt, wer kommt denn auf die Idee, als Vorstandsvorsitzender gegen den eigenen Oberbürgermeister ein Compliance-Verfahren einzuleiten?
Nochmal, unabhängige
das versteht Berichte, keiner.
Versteht
keiner.
Versteht doch die unabhängigen Anwälte dieses Berichtes und auch das Rechnungsprüfungsamt versteht das. Also das ist unterstrichen worden nochmal, dass es an dieser Stelle keine Fehler gab.
Keiner festgestellt, neutral.
Ich kann nur zitieren, was in diesen Berichten steht.
Ja.
Nochmal, was bedeutet das jetzt für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Stadtwerken Bonn, die ja wichtig ist?
Nochmal, ich bin nicht in den Gremien drin. Das habe ich auch vor 5 Jahren anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gegeben. Aber wir laufen uns ja oft genug gegenseitig über den Weg. Und man hat mantramäßig von mir die 11 Jahre lang gehört, was ich zu beanstanden habe an der Zusammenarbeit zwischen Bonn im Rhein-Sieg-Kreis. Der Herr Hermes ist ja nicht nur Geschäftsführer für Bonn, er ist ja auch Geschäftsführer für den Rhein-Sieg-Kreis und für Troisdorf. Wir haben eine Beteiligung über die ENW, da ist der Rhein-Sieg-Kreis-Gesellschafter und die Troisdorfer. Und wenn der jetzt weg will, dann muss der mal mit uns reden und sagen, ich mache nicht mehr. Und dann muss man mal gucken, ob der aus den Verträgen raus kann und ob er rausgelassen wird. Oder ob das Vertrauensverhältnis wirklich so am Boden ist, dass man sagt, wir sind froh, wenn du weg bist. Aber mit uns, nochmal, wie auch in den anderen Sachen,
ist das so?
Mit uns also hat keiner geredet.
Ist das so, dass Sie sagen würden, das Vertrauensverhältnis ist wirklich sowas von zerstört, dass Sie froh sind, dass er weg ist?
Also nochmal, mein Vertrauensverhältnis ist nicht zerstört. Ich habe mit ihm keinen Austausch, keinen Kontakt mehr gehabt, außer diesen zwei eher freundschaftlichen SMS-Nachrichten. Er hat sogar gesagt, wenn die Sache vorbei ist, hat er noch am 8. Januar geschrieben, da würde er gerne sich mit Guido Deus und mir treffen und austauschen. Und jetzt entnehme ich seine Äußerung gestern, dass er für sich persönlich meint, das Vertrauensverhältnis wäre zerstört. Aber er hat sich noch nicht gemeldet, um sich mit mir darüber auszutauschen.
Aber nach dem Desaster der letzten Monate, sind Sie froh, dass er jetzt weg ist?
Was heißt Desaster? Es ist steht ja noch gar nicht fest, möglicherweise.
Es ist ein Desaster, es ist eine Affäre, es ist ein kommunikativ extrem unglücklich gelaufener Vorgang, mit dem sich jetzt offensichtlich vielleicht sogar die Staatsanwaltschaft
beschäftigt. Auch im Leben nicht. Also jetzt mach doch mal, ich habe in der Flutkatastrophe gab es 9 Strafanzeigen gegen mich. Die SPD hat einen riesen Aufstand gemacht bei Corona mit dem Dings, mit Dienstaufsichtsbeschwerde. Da ist an mir nichts hängen geblieben. Auch nochmal, es gibt gar keinen Anfangsverdacht. Wo soll der herkommen? Beide Gutachten kommen voneinander, unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, es gibt keine Erkenntnisse mit strafrechtlicher Relevanz. Wie soll denn ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin in Bonn zu dem Schluss kommen, es gibt einen Anfangsverdacht? Und wenn ich der Staatsanwaltschaft irgendwelche Schriftsätze oder Gutachten schicke, dann ergibt sich doch nur aus der Lektüre dieser Gutachten noch lange nicht, dass ein Anfangsverdacht. Es gibt, ich kenne den Compliance-Bericht nicht, ich weiß nicht, wo es herkommen soll.
Zum Schluss, der Stadtwerke-Chef hat gestern seinen Rücktritt angeboten, wenn nicht bis zum Ende der Woche eine umfassende Entschuldigung der Bonner Stadtspitze und von Ihnen kommt. Wollen Sie sich bei ihm entschuldigen?
Ich habe, nach dem, was ich jetzt hier ausführlich dargelegt habe, er hätte nötig, sich bei mir zu entschuldigen für den Mist, den er da losgetreten hat mit den Unterschriften von allen 3 Geschäftsführern. Das ist wahrheitswidrig, wenn hier drin steht, durch diese Entscheidung hätte ein interessierter Käufer direkt begünstigt werden. Schreiben vom 15.12. Das ist wahrheitswidrig. Und wenn ich sehe hier diese Vorlage für den 12.12. mit 15 Mal Ausübung des Ankaufsrechts und wenn ich dann immer noch schreibe, 3-mal mehrfach Vorkaufsrechte, er hat meiner Meinung nach mindestens grob fahrlässig die Politik, die Gremien, die Presse völlig aufs falsche Pferd gesetzt. Und da müsste er mal das bekennen, dazu stehen und dann müsste er sich entschuldigen.
Also aus Sicht des Kreishauses keine ausgestreckte Hand.
Vielleicht kommt er ja zur Einsicht.
Vielen Dank, dass Sie sich gestellt haben.
Ja,
Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster.
Vielen herzlichen Dank. Danke.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.